Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Herzlich willkommen zu Risiko und Nebenwirkung. Ich bin Anja Wengenroth.
Und ich bin Felia Holtermann.
Und zusammen machen wir den neuen Medizin-Podcast der Uniklinik Münster. Wir sind spannenden und manchmal auch sehr speziellen medizinischen Themen auf der Spur. Aber heute, da wird es mal ein bisschen kontroverser. Denn es geht um das Thema Resilienz. Ein Wort, von dem jeder glaubt, dass er weiß, was gemeint ist. Nur wenn man dann fragt, was das genau ist, kriegt man entweder richtig viele verschiedene Antworten oder man guckt in ratlose Gesichter.
Trotz Problemen ein positives Mindset behalten. Resilienz, so scheint es, ist ein Zauberwort, das uns immer dann weiterhilft, wenn das Leben gerade mal nicht nur Sonnenschein und Feenstaub für uns übrig hat, sondern uns vielleicht ganz fies mitspielt. Luisa Lilienkamp ist unsere Resilienzexpertin am UKM. Sie ist studierte Psychologin und arbeitet in der Stabsstelle Ressourcen und Resilienz in der Pflege. Aber wir wollen noch nicht so viel verraten. Hallo Luisa, schön, dass du heute unser Gast bist.
Der Gast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Luisa Lilienkamp. Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und arbeite hier am UKM in der Stabsstelle Ressourcen und Resilienz in der Pflege und nebenbei noch in einer psychotherapeutischen Praxis.
Ich habe jetzt mal mich vorher so ein bisschen natürlich damit beschäftigt, was Resilienz ist, aber so richtig klar wurde es mir nicht, weil, wie Anja ja auch schon gesagt hat, da gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen und Meinungen zu. Und was macht man, wenn man nicht so eine Ahnung hat, was vielleicht was bedeutet? Ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, was Resilienz denn ist. Und die KI hat mir geantwortet, ein resilienter Mensch ist jemand, der trotz widriger Umstände und Herausforderungen eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Anpassung und Erholung zeigt. Diese Person bleibt mental und emotional stabil, findet kreative Lösungen für Probleme und sieht Schwierigkeiten als Gelegenheit zum Wachstum. Resiliente Menschen verfügen über ein starkes Selbstbewusstsein, eine optimistische Grundhaltung und die Fähigkeit, Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld zu suchen und anzunehmen. Sie sind in der Lage, ihre Emotionen zu regulieren, bleiben flexibel in ihrem Denken und Handeln proaktiv, um sich auf Veränderungen einzustellen und diese zu meistern. Das klingt jetzt für mich eigentlich so ein bisschen nach dem perfekten Menschen. Würdest du das auch so beschreiben?
Ich habe auch gerade gesagt, wow, das ist jetzt ein Brett, ne? Also ja. Wahnsinn. Also ich glaube absolut, der Grundgedanke wird total rübergebracht, die einzelnen Facetten. Aber es löst in mir auf jeden Fall jetzt gerade schon Stress aus.
Genau.
Und
man
macht so eine Checkliste von, okay, nee, das, also ich kann es nicht in jeder Lebenssituation. Und was sagt es dann über mich aus? Und ich glaube, da liegt auch schon manchmal die Schwierigkeit an Resilienz, an diesem Modewort, weil es sozusagen auch dann ein Sammelbegriff dafür ist, für ganz viele verschiedene Strategien und vor allen Dingen, wie Resilienz auch falsch verstanden werden könnte und wie es vor allen Dingen dann mehr Druck auslöst, als dass es uns hilft. Für mich ist persönlich Resilienz dann eher wie so eine innere Haltung und die hat wiederum wirklich Potenzial, mich durch Krisen durchkommen zu lassen, als auch, ja, vielleicht Krisen ein bisschen auch teilweise vorbeugend zu reagieren. Aber nicht eine Allzweck-Methode.
Also wie perfekt ist Resilienz? Muss das genau perfekt sein oder darf es auch imperfekt sein?
Ich würde, so wie du es gerade schon formuliert hast, dir zustimmen. Es ist vielleicht was perfekt-unperfektes. Je nachdem, wie man perfekt auch wieder definiert. Also ist dann Resilienz perfekt, der Zielzustand. Ich werde immer total glücklich durch mein Leben gehen. Sobald eine Krise kommt, dann schüttel ich die ab mit einem, weiß ich auch nicht, mit einem guten Gedanken und mache weiter und lächle. Das hätte dann eher die Pathologisierung von unangenehmen Gefühlen als auch ja, schwierigen Gedanken, die einfach zu unserem Leben auch dazugehören. Und das ist die große Gefahr, weil wir wissen, dass zu einem psychischen gesunden Leben die ganze Bandbreite der Gefühle dazugehört. Also auch die unangenehmen, die Traurigkeit. Und oft ist es nach Krisen oder einer unerwarteten Krise, dass einem teilweise der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also wenn man zum Beispiel eine Diagnose einer potenziell lebensverkürzenden Erkrankung bekommt, dann ist es eine ganz normale Reaktion, mit Hilflosigkeit, vielleicht mit Angst und so weiter zu reagieren und hat nichts damit zu tun, dass man nicht resilient ist, sondern das ist dann ganz normal. Und dann guckt man aber weiter, wie kann ich da jetzt quasi im Verlauf jetzt damit weiter umgehen.
Das bringt mich aber auch ein bisschen zu der Frage, die ich eigentlich erst später stellen wollte, aber jetzt an dieser Stelle passt sie ganz gut. Ist Resilienz etwas, was ich vielleicht auch erst in der Rückschau auf ein negatives, schwieriges Ereignis empfinde, was ich vielleicht in dem Verlauf dieser Krise gar nicht so entdeckt habe an mir?
Ich glaube, auch da ist es ein total schöner Gedanke, aus Krisen auch lernen zu können. Also natürlich in der Rückschau vielleicht manchmal halt Selbstreflexion für sich zu nutzen und zu gucken, wie habe ich das eigentlich geschafft? Und manchmal geht es einem vielleicht ja auch so, wenn man nochmal 10 Jahre zurückschaut und denkt, boah, das war echt eine krasse Lebensphase, die ich da hinter mir habe. Was habe ich da eigentlich gemacht, ganz unterbewusst, was mir geholfen hat? Und so kann man dann vielleicht auch schon ableiten für weitere schwierige Lebenssituationen. Wovon könnte ich eigentlich auch mehr machen, was mir vielleicht geholfen hat?
So ganz klar, was Resilienz ist, ist mir jetzt aber irgendwie trotzdem noch nicht. Mhm. Weil das eine sind ja so vielleicht Strategien, die ich dann entwickle, um mit schwierigen Zeiten umzugehen. Das könnte mich resilient machen. Aber jetzt gerade, wenn ich so auf Social Media gucke oder generell in den Medien, ist das ja schon immer so ein bisschen auch dieses Thema Selbstoptimierung oder wie kann ich noch entspannter werden oder wie kann ich vielleicht entspannter werden, um dann am Ende mehr zu machen. Wie würdest du Resilienz vielleicht für mich jetzt mal zusammenfassen aus deiner Perspektive heraus? Weil wahrscheinlich, also da, das ist, wahrscheinlich kann man so festhalten, das lässt sich nicht allgemein festhalten, so ist Resilienz für alle, sondern das ist wahrscheinlich sehr individuell. Aber wie würdest du das vielleicht beschreiben und was glaubst du auch, warum ist das gerade so ein Modethema?
Ich glaube eben nicht, dass es um Selbstoptimierung geht. So könnte, glaube ich, Resilienz schnell wieder falsch verstanden werden, um noch mehr Druck, noch mehr Stress auszuhalten. Das ist das vielleicht auch, wo manche Unternehmen da manchmal mit werben. Auf dieser Individualebene einfach ein Resilienztraining und dann sind die alle schon leistungsfähiger. Da würde ich sagen, so ist Resilienz im eigentlichen Sinne nicht entstanden und hat auch nicht viel mit Resilienz gemein. Eigentlich geht es mehr darum, eine Selbstwahrnehmung für sich zu etablieren und vielleicht zu schauen für sich, wann erlebe ich Stress und dann auch Resilienzfaktoren quasi zu nutzen. Da gibt es schon unterschiedliche, die Forschung so herausgefunden hat, wie zum Beispiel eine optimistische Grundhaltung. Auch hier jetzt Vorsicht Falle. Das bedeutet nicht im Sinne der toxischen Positivität, also von es wird am Ende auf jeden Fall alles richtig gut und so weiter, sondern ich nutze da ganz gerne, ich glaube, vielleicht kriege ich den Zitat jetzt nicht ganz perfekt hin, aber von Friedrich Schiller, die wahren Optimisten sind die nicht glauben, dass alles gut laufen wird, aber sie glauben auch nicht daran, dass alles komplett schlecht laufen wird. Und da kann zum Beispiel Optimismus dann ein Schutzfaktor sein, ein innerer Schutzfaktor, als auch eine akzeptierende Haltung gegenüber unveränderbaren Lebensumständen. Also auch da wieder das Beispiel, es ist eigentlich ein Sommertag geplant. Er fühlt sich eher wie ein Herbsttag an. Wir könnten jetzt den ganzen Podcast darüber reden, wie doof das ist. Wir werden aber nichts daran ändern können. Das heißt, man kann da seine Energie reinstecken, wird sich nicht so sehr lohnen für das eigene psychische Wohlbefinden, sage ich mal. Aber manchmal tut es trotzdem gut, dem Ärger Luft zu machen. Also da auch wieder die Dosis macht das Gift im Zweifel. Und das können zum Beispiel so Schutzfaktoren sein. Und ein ganz großer Schutzfaktor auch zur Resilienz ist dann auch individuell, sind aber zum Beispiel soziale Beziehungen. Und darum geht es auch gar nicht, wie viele Freundschaften habe ich, sondern wie ist die Qualität der Beziehung? Also ich hatte jetzt zum Beispiel noch das Beispiel, am Sonntag habe ich einer Freundin davon erzählt, wie unglaublich aufgeregt ich vor dieser Podcast-Aufnahme bin.
Und verständlich.
Und wie viel Angst ich davor habe.
Oh Gott.
Und da meinte meine Freundin dann so, ja, Luisa, aber ganz ehrlich, was machst du denn, wenn der Podcast nicht gefällt? Dann machst du den doch auch einfach aus und denkst, nee, das war nicht meiner. Und das war zum Beispiel ein Gedanke, ein alternativer Gedanke, der nicht meine Angst ganz weggemacht hat und dass ich jetzt hier total zuversichtlich sitze und denke, es wird großartig. Aber er hat meine Angst zumindest gemindert und er hat mir geholfen. Hätte ich mich aber nicht getraut zu sagen, ich habe überhaupt Angst, hätte mir auch nicht geholfen werden können, hätte ich mich nicht anvertraut in meiner quasi sozialen Beziehung zu meiner Freundin, dann hätte mir nicht geholfen werden können.
Ja, und das ich glaub, genau das Thema, was wir heute Morgen hatten.
Ja.
Felia und ich haben nämlich zusammen schon mal insgeheim überlegt, sind wir beide eigentlich resilient? Haben beide gedacht so, naja, nicht resilient, passt nicht. Wir sind ganz gut durchs Leben gekommen. Da gibt es auch Beispiele dafür, was uns vielleicht passiert ist, was wir aber gut überstanden haben. Aber gleichzeitig haben wir so gedacht, naja, aber im Zweifel sind wir doch auch immer eher, dass wir das Schlechteste irgendwie erwarten. Aber, habe ich gesagt, Felia, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil einerseits ist das natürlich nicht gut, negativ irgendwie zu denken, aber andererseits wappnet es dich ein wenig natürlich für die Tatsache, das, was da kommen kann. Also du gehst eben nicht toxisch positiv durch die Gegend.
Genau, das schützt auch. Angst ist ja auch, und da meine ich wieder, es geht nicht darum, nie wieder Angst zu empfinden. Angst letztendlich hat ja die wichtige Information für uns, ist uns zu schützen, uns gegebenenfalls nochmal vorzubereiten und so weiter. Oder auch Sachen mal zu vermeiden, natürlich auch. Und das sind wichtige Informationen für uns, die unsere Gefühle uns geben wollen. Wichtig ist dann, dass wir die halt hinterfragen. Jetzt so zum Beispiel meine Angst, wenn ich den Podcast gar nicht aufgenommen hätte, war dann halt gut, nochmal mit einer Freundin drüber zu sprechen und so einzuloten von, was ist jetzt hilfreich davon und was könnte ich auch gegensteuern.
Können wir vielleicht mal klären, so zurück zu den Basics, wo hat die Resilienzforschung angefangen? Wann ist das Thema überhaupt aufgekommen? Weil ich denke mir, so frühere Generationen, die hatten ein etwas härteres Leben tendenziell, als wir es heute haben, die haben sich mit solchen Themen ja nicht befasst. Also wann ist das aufgekommen?
Tatsächlich wurde sich schon sehr früh damit befasst. Unter anderem halt Aaron Antonovsky, der das Salutogenese Prinzip quasi geprägt hat. Was bedeutet Salutogenese? Es ist das Gegenteil von Pathogenese. Was bedeutet das? Ja. Genau. Also es geht nicht darum zu gucken bei der Pathogenese, wie werden Menschen eigentlich krank? Was beeinflusst, was sind Risikofaktoren für Krankheitsentstehung? Sondern er hat eher geguckt, was hält uns Menschen gesund? Wie schaffen es Menschen, gesund zu bleiben? Der hat dann den Kohärenzsinn quasi für sich herausgefunden, der aus drei Komponenten besteht. Das ist einmal die Sinnhaftigkeit zu sehen, die Handhabbarkeit, also wie kann ich einer Krise begegnen, als auch die Verstehbarkeit. Und damit haben sie sich schon relativ früh beschäftigt. Und dann gab es die eine ganz große Forschung, die auch immer genannt wird, bestimmt auch in anderen vielen Resilienz-Podcasts und in Büchern, ist die von Amy Werner, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht, die aus der entwicklungspsychologischen Perspektive sich in den 50er Jahren damit beschäftigt hat, 698 Kinder beobachtet hat auf einer hawaiianischen Insel. Und die waren alle sehr schwierigen Risikofaktoren ausgesetzt. Also die hat 32 Jahre lang, also es ist eine Längsschnittstudie, diese Kinder beobachtet ab der pränatalen Phase. Also die waren dann Risikofaktoren ausgesetzt wie Armut oder Komplikationen bei der Geburt und so weiter. Und sie hat halt gesehen, dass ein Drittel der Kinder quasi sehr gesund aus dieser Anfangsphase rausgekommen sind. Und das lag unter anderem halt an gewissen Schutzfaktoren. Und da wiederholen wir uns jetzt in dem Sinne, dass es unter anderem halt soziale Beziehungen waren. Das konnte ein Nachbar sein, eine Lehrerin, es konnten Peers sein, also Gleichaltrige. Das konnte eine stabile Beziehung in der Familie sein, die quasi den Kindern geholfen hat. Oder auch Spiritualität war ein großer Schutzfaktor. Und auch ein lösungsorientiertes Denken, als auch eine Vision für die Zukunft zu haben, also Ziele für die Zukunft zu haben. Wo will ich hin? Waren alles unter anderem Resilienzfaktoren. Also das ist jetzt nicht, wie man vielleicht glaubt, auch wenn es jetzt bei Instagram viel aufploppt, dass es eine Resilienz etwas ist, was jetzt erst ab 2000 passiert ist, sondern schon viel früher. Und unter anderem halt oft Stichproben untersucht wurden von Menschen, die auch zum Beispiel das Konzentrationslager überlebt haben oder SoldatInnen und so weiter.
Ich hatte die Frage am Anfang ja schon einmal gestellt, aber das lässt sich jetzt ganz gut anschließen, weil Anja ja auch sagte, irgendwie hat man das Gefühl, frühere Generationen haben sich damit nicht so beschäftigt, obwohl es denen vielleicht sogar viel schlechter ging als uns jetzt, wenn wir jetzt auf uns beide vielleicht gucken oder auf uns drei oder fünf, wie wir hier im Raum sind, dass man trotzdem das Gefühl hat, das Thema hat viel mehr Platz heute, aber irgendwie auch dieses, ich sehe ja viel mehr, was andere machen und habe viel mehr das Gefühl, bei mir ist schlechter. Mhm. Ob das irgendwie da auch mit reinspielt, also klar auf sozialen Medien, ich sehe, alle sind im Urlaub, alle haben den tollsten Job, alle haben den tollsten Partner, alle machen das und das und ich habe das alles gar nicht und dann ist es ja bei mir voll schlecht und dann gucke ich mir an, wie macht Influencerin ABZ das denn und die sagt, ja Mensch, du musst einfach nur dich mal hinsetzen und vielleicht Achtsamkeit trainieren und dann geht das bei dir auch und ich denke, ja klasse, super, mache ich und dann ist mein Leben perfekt. Also Hat das irgendwie was damit zu tun, dass das Thema jetzt präsenter ist, weil wir mehr mitkriegen, was bei uns passiert, also die Menschen um uns herum? Oder sind das einfach auch Dinge, mit denen wir uns mehr beschäftigen dürfen aufgrund der Gesellschaft?
Also das sind alles Hypothesen, die ich jetzt nicht direkt bestätigen oder falsifizieren kann in dem Sinne, weil es kann natürlich ein Grund sein, ne? Also wo wir auf jeden Fall wissen, dass wir uns gerne Aufwärtsvergleiche machen. Also wir vergleichen uns gerne mit Menschen, die halt und dann auch immer nur an einer Situation, an einem Punkt quasi, wo die vermeintlich das besser machen, in Anführungsstrichen, als wir, aber sehen dann auch nicht das ganze Lebensspann und vergleichen uns nicht in vielen Situationen mit den Menschen, sondern für die andere Situation nehmen wir dann einen anderen Menschen, der dann besser ist als wir, sodass wir im Zweifel immer schlechter abschneiden, sage ich mal. Genau, und wir einfach dazu neigen auch, im Zweifel sehr kritisch mit uns umzugehen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mit einer verständnisvolleren Perspektive auf sich zu schauen. Also auch da hört sich vielleicht kitschig und pathetisch an. Mitgefühl, was sich selber nicht einschließt, ist unvollständig. Und ich glaube, da kann man halt auch gucken, wenn ich merke, das stresst mich gerade, dass ich das bei der Influencerin sehe, zu sagen, ja, ich verstehe auch, dass mich das gerade stresst, weil ich hätte das auch gerne. Also dann ist ja vielleicht Neid die Grundemotion dahinter oder keine Grundemotion, dann ist Neid als Emotion dahinter. Das zeigt ja eigentlich nur, das hätte ich auch gern.
Warum neigen wir denn dazu, das eigentlich auszublenden? Das, was ich da in den sozialen Medien sehe, ist, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich ja, die bilden das perfekte Leben ab. Die zeigen jetzt vielleicht nicht gerade die Situation, wo sie heute Morgen irgendwie das Geschirr haben fallen lassen. Ja. Warum passiert das, dass ich mich nur mit dem perfekten Bildnis quasi vergleiche?
Eine gute Frage. Ich würde jetzt als Hypothese vermuten, dass es da auch immer geht, um eher um den Streben, besser zu werden, ne? Zu wachsen, zu wollen. Und dann kann das da ja auch manchmal als Ansporn gesehen werden, halt, ne? Das möchte ich auch, dieses Leben. Kann uns ja auch helfen, quasi, damit quasi einen inneren Antreiber da in uns zu haben, der sagt, das wollen wir auch.
Und das heißt, um dagegen zu wirken, wäre Resilienz jetzt quasi eine Strategie, also resilienter zu werden. Kann man überhaupt resilienter werden? Weil wir haben am Anfang ja schon so ein bisschen gesprochen, eigentlich sind wir ja alle resilient, oder?
Wir haben einmal, geht die Forschung davon aus, dass wir eine Veranlagung in uns tragen. Also man sagt ungefähr nach Zwillingsstudien 30-50%, haben wir eine gewisse Veranlagung quasi da drauf. Und der Rest ist Umwelt. Und dementsprechend auch veränderbar. Und man ist früher in der Forschung eher davon ausgegangen, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Also man hat es oder hat es nicht. Was eigentlich ziemlich traurig ist. Genau, mittlerweile geht
unveränderbar.
Man unveränderbar, genau. Geht man davon aus, nee, das ist tatsächlich trainierbar und es ist veränderbar. Was ehrlich gesagt für mich auch für die Wirksamkeit von Psychotherapie halt spricht und für die Plastizität, unsere neuronale Plastizität im Gehirn, dass unser Gehirn umgebaut werden kann. Und dementsprechend können wir natürlich auch eine resilientere Haltung trainieren und dort quasi auch zuschauen.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, es gibt gute und schlechte Voraussetzungen, die man möglicherweise selber mitbringt in seinem eigenen, so wie man eben ist als soziales Wesen. Soziale Kontakte, hast du jetzt öfter gesagt, sind da ein Beispiel. Gibt es noch mehr Voraussetzungen, die mich jetzt prädestinieren, dass ich gut durchs Leben komme oder eben weniger gut?
Ja, natürlich. Also wir haben ein Erklärungsmodell, das ist das Biopsychosoziale. Und da haben wir einmal biologische Faktoren, die uns halt beeinflussen, psychologische Faktoren als auch soziale Faktoren. Und je nachdem können die uns natürlich sowohl positiv als auch negativ quasi beeinflussen und unsere Vulnerabilität, also unsere Sensibilität und Verletzlichkeit ist dadurch dann unterschiedlich ausgeprägt sozusagen.
Muss ich dann auch andere Dinge erlernen vielleicht, je nachdem, welche Voraussetzungen ich habe? Also habe ich einen anderen Startpunkt, wo ich dann vielleicht ansetzen muss, um meine Resilienz auszubauen?
Ich glaube schon, dass es so unterschiedlich, wie wir alle Menschen sind. Also das muss man sich ja mal auf die Zunge zergehen lassen. Jeder Mensch ist einzigartig, den wird es so nie wieder auf dieser Welt geben. Und natürlich gibt es dann dort individuelle Unterschiede. Jemand hat einfach mehr Pech gehabt oder jemand hat sehr Glück gehabt. Das haben wir auch oft gar keine Kontrolle darüber, wo wir hereingeboren werden und so weiter. Und natürlich ist es das insofern ein bisschen unfair, dass es dann auch manchmal unterschiedliche Startpunkte gibt. Ich glaube grundsätzlich, das ist jedenfalls auch so meine Haltung hier, bei den Resilienz-Workshops, dass es eher darum geht, zu erkennen, wo und wie resilient man eigentlich schon ist. Und so wie Anja das eben auch gesagt hat, vielleicht manchmal aus der Rückschau auch viel lernen kann, wo man dachte, da, ich glaube, Resilienz, ich habe ja noch keinen Workshop gemacht, kein Training, also nee, das glaube, das kann ich noch nicht. Also wir starten auf keinen Fall, niemand startet bei Null, weil wir haben alle schon gewisse Krisen und Krise bedeutet jetzt auch nicht immer die katastrophalste Krise, bewältigt, sei es zum Beispiel den Auszug aus dem Elternhaus oder den Einstieg in den Job, einen Jobwechsel und wie auch immer. Das sind alles ja so Veränderungen, die uns grundsätzlich erstmal was mit uns machen können, uns ein bisschen aus der Bahn bringen und dann zu schauen, wie können wir damit umgehen.
Wie siehst du das? Es gibt ja Menschen, die so ein bisschen nach außen tragen, oh, ich habe schon das überlebt und das habe ich auch gemeistert und das war schlimm, aber hier stehe ich noch. Mhm. Glaubst du, das ist die richtige Haltung im Umgang damit, zu sagen, ich habe schon ganz viel gemeistert und da kann kommen, was will. Es wirft mich sowieso nichts um.
Finde ich auch schwierig, eine pauschale Antwort drauf zu geben, weil für manche in dem individuellen Fall kann das total hilfreich sein vielleicht. Und für einige kann das auch wieder sehr viel Stress auslösen und im Prinzip dann vielleicht auch sowas zeigen von, aber was passiert, wenn ich dann doch aus der Bahn geworfen werde, also so das Selbstbild dann doch so bröckelt. Ist es dann nicht vielleicht hilfreicher zu sagen, ich habe schon ganz viel geschafft und ich habe ein Vertrauen in mir, dass ich noch vieles meistern werde? Und trotzdem werde ich natürlich auch wieder aus der Bahn geworfen. Also das meine ich mit lebenslanger Prozess. Und im Zweifel ist dann auch Resilienz, das merke ich jetzt gerade, wenn wir uns auch so unterhalten, ist ja auch nichts, wir haben eben immer wieder die sozialen Faktoren genannt, ist ja nichts, was ich alleine schaffen muss. Sondern da geht es ja zu gucken, wen hole ich mir auch dazu, wann hole ich mir Hilfe, ist ja eine sehr, sehr resiliente Haltung.
Da sind wir bei einem Punkt, wenn ich merke, dass ich möglicherweise durch eine Situation in meinem Leben, die sich jetzt gerade schwierig darstellt für mich, nicht alleine komme, ist es immer, das würden wir immer unterstreichen hier alle im Raum, wichtig, sich eben Hilfe von außen zu holen.
Ja.
Was bewirkt möglicherweise ein Psychologe, ein Psychotherapeut, was ich alleine nicht kann?
Ich glaube, das mal gucken, ob ich das in einem Satz so zusammenfassen kann. Ich glaube, es ist oft einfach ein Spiegel. Es ist eine neutrale Person, die dafür da ist, zuzuhören und zu spiegeln, gemeinsam zu reflektieren und verschiedene Perspektiven, Blickweisen, Gedanken zu bekommen. Vielleicht auch ja, bisherige Lösungsstrategien zu hinterfragen, sage ich mal. Also ich sage mal, es gibt ja auch Sachen, die uns helfen, wie jetzt, sage ich mal, kurzfristig Alkohol oder anderen Substanzmissbrauch, was eher vielleicht auch eine Bewältigungsstrategie sein kann, aber uns langfristig dann schadet. Da sind zum Beispiel, also es muss jetzt auch nicht immer Substanzkonsum sein, aber sind zum Beispiel Sachen, wo ich merke,
viel Schokolade essen.
Ja.
Kann auf Dauer auch schaden.
Die Dosis macht das Gift. Genau. Und dort so einen Mittelweg dann zu finden. Ich glaube, da kann professionelle Hilfe absolut helfen. Plus natürlich auch das einzuschätzen, ist jemand vielleicht für mich ist Gesundheit und Krankheit immer ein Kontinuum. Es wird auch mittlerweile vielmehr so gesehen, auch in den Diagnosenkriterien, dass es ein dimensionaler Kontext ist. Das heißt, wir haben gesund und krank ist wirklich wie auf so einer, auf so einer langen Linie zu sehen. Und wir kennen alle mal Symptome von psychischen Belastungen. Und ab wann wird es aber zu einer Diagnose? Und das kann dann einfach die professionelle Kraft einschätzen, die hat die Verantwortung dafür, das dann auch einzuschätzen. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass aber leider auch manchmal uns immer Gedanken verhindern können, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, insbesondere bei psychischen Gesundheitsproblemen.
Welche wären das?
So stigmatisierende Gedanken wie, ich bin doch nicht verrückt, ich müsste mich doch einfach nur mehr anstrengen oder um Fehlersatz eben aufzumachen, jetzt einfach nur das Achtsamkeitstraining und dann läuft das schon und dann klappt das nicht und dann denkt man wieder, ich bin schuld, ich mache irgendwas falsch, sage ich mal. Also da immer so die Angst, es alleine hinbekommen zu müssen oder mir geht es doch noch nicht schlecht genug, könnte auch so ein Gedanke sein.
Das heißt aber, eigentlich ist ja Resilienz so ein bisschen, also diese Balance zwischen Selbstwahrnehmung und Selbstoptimierung, beziehungsweise eigentlich hast du gesagt, mehr Selbstwahrnehmung. Aber ich glaube, das ist, also zumindest für mich im Verständnis, ja schon irgendwie schwierig, da so den Mittelweg zu finden, dass man nicht in die Selbstoptimierung reinrutscht und dann vielleicht auch nicht sich so sehr wahrnimmt, dass man gar nicht mehr auf die Menschen um sich herum achtet. Mhm. Ist das tatsächlich irgendwie eine Schwierigkeit, da diese Balance zu halten?
Also für mich hat Resilienz wirklich nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Da bin ich mal relativ klar von meiner Meinung, sondern wirklich nur mit Selbstwahrnehmung und halt den anderen Faktoren, auf die wir jetzt, glaube ich, hier in der Zeit gar nicht so perfekt eingehen können. Natürlich tut uns Selbstreflexion gut, Selbstwahrnehmung gut. Wenn wir das nur noch machen, dann fällt uns auch irgendwann, vielleicht geht uns die Leichtigkeit im Leben auch ein Stück weit verloren und das einfach sich treiben lassen und so weiter. Und ich glaube, da ist es immer auch wichtig, das gut abzuwägen und auszubalancieren. Also ab wann geht zum Beispiel das über sich Nachdenken eher in ein über sich Grübeln? Und wie könnte ich noch mehr Yoga-Klassen in meinen und Malkurse und alles, was mir gut tut, quasi in meine Woche bringen, dass es mich auf einmal wieder mehr stresst? Also ich glaube, da vielleicht, wenn man wieder so einen innerlichen Druck auf einmal verspürt bei sich, irgendwie Stresssymptome, dann könnte man vielleicht ein bisschen davon ausgehen, dass es ein Warnsignal ist und man gerade ein bisschen, es gut gemeint ist für sich selber, aber vielleicht gerade auch nicht so der ganz perfekte Weg.
Jetzt haben wir ja vielleicht sogar ein paar Menschen, die uns zuhören, die so, wo wir jetzt drüber reden, merken, ach, das kenne ich ja von mir auch oder das habe ich auch. Jetzt, was könnten oder kannst du wirklich mal an die Hand geben, was wären so erste Schritte, wenn ich vielleicht merke, ich bin oft in überlasteten Situationen oder ich stresse mich vielleicht selbst auch, dass ich irgendwie noch besser sein muss und ich will genauso viel leisten wie meine Arbeitskolleginnen. Was gibt es so für Strategien, die man selbst schon machen kann, bevor man vielleicht den Schritt geht und sich professionelle Hilfe holt?
Ich würde am liebsten jetzt so einen 3-Punkte-Plan oder einen 5-Punkte-Plan nennen. Finde das aber ein bisschen schwierig, weil auch da meine ich wieder, es sind halt individuell. Es ist halt nicht für jeden das Achtsamkeitstraining, was hilft, wenn ich das jetzt nennen würde. Aber es ist für viele etwas, was helfen kann, Meditation einzuführen oder zum Yoga zu gehen und so weiter. Deswegen, wenn ich jetzt Strategien nenne, helfen die vielleicht den einen und den anderen nicht. Das bedeutet nicht, dass man wieder irgendwas falsch macht oder so. Das ist mir ganz wichtig. Es können vielleicht Gedanken sein, es lohnt sich, die zu hinterfragen. Also wir nennen das verschiedene Disputationstechniken. Also einmal die hedonistische ist zum Beispiel, hilft mir der Gedanke gerade? Sich zu fragen, wenn ich das so bewerte, hilft mir das? Oder ist dieser Gedanke realistisch, beruht ja auf Fakten und so weiter. Das kann man vielleicht schon mal für sich auch ein bisschen, mal ins Nachdenken quasi kommen oder sich Fragen zu stellen, was gibt mir eigentlich Kraft? Wofür brenne ich? Gibt es noch etwas, was ich gerne neu etablieren möchte, worauf ich mal Lust habe, das auszuprobieren zum Beispiel? Was hat mir vielleicht früher schon mal Spaß gemacht? Manchmal auch die Frage, was hat mir eigentlich als Kind vielleicht doll Spaß gemacht? Was könnte ich da wieder mehr in mein Erwachsenen-Ich mit reinbringen und in meinen Alltag? Und im Zweifel sich wirklich anderen Menschen auch anzuvertrauen und vielleicht in Austausch zu gehen.
Ich würde dich mal mit zwei Sätzen gerne einmal konfrontieren wollen und ganz kurz eine Antwort darauf haben wollen, was du denn zu solchen Gedanken denkst. Also, man liest ja ganz oft auch in den sozialen Medien oder wo auch immer so Sprüche. Meine Kinder sagen zum Beispiel, ich wäre so eine Sprüche-Liesel, die sich irgendwie an sowas immer festhält. Einer davon wäre, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Was ist da dran in puncto Resilienz?
Ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Grundhaltung, eine resiliente Grundhaltung dahinter, weil das ist so ein bisschen von schau, wie du mit dem Problem eher zu einer Lösung hinkommen kannst. Also diese Lösungsorientierung ist da ja total hinter. Und das ist eine sehr resiliente Haltung. Und der kann schon auch manchmal helfen. Das bedeutet aber nicht wieder, dass das Problem, die Zitrone, uns nicht erstmal Kopfzerbrechen machen darf und man nicht sofort drauf kommt, wie die Limonade genau aussehen soll. Das bedeutet, da ist es auch in Ordnung, wenn man nicht sofort eine Limonade rausmacht, sondern vielleicht ein bisschen später dazu zu dem Schluss kommt, Mensch, das könnte ich doch damit machen. Aber ich könnte mit der Zitrone auch, weiß ich auch nicht, in ein anderes Gericht kochen oder so.
Zitronenkuchen.
Zitronenkuchen machen oder, genau, hätten wir jetzt die Banane, das Bananenbrot. Ne?
Ja, aber Bananenbrot geht immer.
Geht immer, genau. Also da zeigt es schon so eine gewisse Flexibilität, auch mit Problemen umzugehen. Also da ist schon eine resiliente Haltung, würde ich jetzt sagen, hinter diesem Spruch.
Mhm. Also Anja, wenn du das liest, dann darfst du da auch das annehmen und dann bist du resilient quasi, wenn du so lebst.
Fällt dir auch noch ein Spruch ein? Irgend so ein Glaubensding, was einem ständig...
Das sind ja eigentlich so klassische Wandtattoos, ne? Das ist ja wirklich dieses, ach, ich weiß gar nicht, keep calm and carry on oder so, oder? Das ist auch das Gleiche.
Ja, ich glaube, da ist es für sich vielleicht auch immer wieder zu schauen, hilft mir dieser Satz oder macht er mir mehr Druck? Wenn der einem hilft, vielleicht kurz bei sich anzukommen und zu sagen, okay, ich atme erstmal durch, oder ich meine, ich habe ja eben selbst so einen Spruch genannt, ne, was Mitgefühl, was dich nicht einschließt, ist unvollständig. Wenn man sich das daran erinnert, dann kann das helfen. Ich hatte zum Beispiel bei meiner Masterarbeit immer einen Spruch von Goethe neben mir, der sagte halt, wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken, doch noch besser geht es dem, der versteht, einen zuzudrücken. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ach Mensch, auch ein bisschen kitschig und dann auch noch gereimt. Tatsächlich war das aber wie so eine, wir nennen das in der Psychotherapie auch Selbstverbalisationstechnik. Wenn ich wieder doll irgendwie in Stress war und dachte, das muss jetzt noch besser werden und ich sollte noch eine Quelle nehmen und lieber den Satz nochmal umformulieren und ich merkte, ich kriegte innerlich ganz, ganz viel Druck, dann einmal kurz zur Seite zu schweifen, mich an diesen Spruch zu erinnern, zu atmen und vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen, zu sagen, ich lasse das jetzt so.
Soll ich mal sagen, womit ich mich immer beruhige, wenn ich weiß, ich habe irgendwie gerade eine schwierige Situation, damit vielleicht nicht so klarkomme. Das fällt mir nicht immer leicht, das zu sagen, aber trotzdem wende ich das an. Ich sage mir immer, das darf jetzt so sein.
Ja.
Ja?
Nicht schlecht.
Ist das Resilienz?
Akzeptanz, eine Grundhaltung von Resilienz. Ja, das darf jetzt so sein, das ist jetzt gerade so. Und mit all dem, was da gerade zugehört und vielleicht auch der Traurigkeit oder der Wut, die da gerade dazugehört.
Ganz genau.
Ich bin ganz beeindruckt, dass du da schon so Strategien hast, weil ich würde mich noch gar nicht so weit sehen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das noch lernen muss. Ich
bin ein paar Tage älter als du.
Ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass man irgendwie auch mit Erfahrungen und auch vielleicht Krisen oder auch allem, was so passiert im Leben, daran wächst und sich dann Strategien entwickelt, damit man da eben daran nicht zugrunde geht, sondern daran vielleicht sogar wächst oder zumindest mindestens mal so gut wie vorher rausgeht.
Ja.
Wir haben jetzt ja ganz viel über dieses Thema gesprochen und dass wir eine Klinik für psychische Gesundheit hier im OKM haben, wissen ja vielleicht auch einige. Da geht es ja aber um die PatientInnen. Du bist aber ja tatsächlich hier am OKM und beschäftigst dich mit unseren Mitarbeitenden. Wie funktioniert denn deine Rolle hier? Weil das ist vielleicht gar nicht so vielen bewusst, dass es auch jemanden gibt in deiner Position, der sich um die Mitarbeitenden kümmert und nicht um die PatientInnen.
Genau, ich bin hier eher im Rahmen von einem präventiven Auftrag unterwegs. Ich selber habe so ein bisschen die Vision für mich am Anfang gehabt, als ich die Stelle angetreten bin, für Entstigmatisierung und Sensibilisierung untereinander zu werben. Also, dass Menschen sich trauen, diese soziale Unterstützung, diesen Resilienzfaktor zu nutzen, nicht mit der Belastung alleine zu bleiben, sondern miteinander ins Gespräch darüber zu kommen, unter anderem. Und genau, als ich vor 2 Jahren wurde diese Stelle gegründet, als ich hier angefangen bin, das ist ja diese Kooperationsstelle zwischen Pflegedirektion und der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und diese Stelle hatte am Anfang nicht so ein richtiges Konzept. Ich hatte aber natürlich auch da einen hohen Anspruch. Dachte, nach 4 Wochen habe ich das Konzept fertig und so gehe ich dann auf die Station und zeige das einem, weiß jeder, was mit mir anzufangen ist. Das hat vorne und hinten nicht geklappt. Also auch da nochmal flexibel zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Und jetzt ist nach 2 Jahren eher die Stelle vor allen Dingen in Abstimmung mit den Mitarbeitenden gewachsen und hat sich geformt, sodass mittlerweile ein Grundkonzept steht, was, glaube ich, nie ganz fertig ist, aber zumindest so Eckpfeiler hat. Und genau, das ist sozusagen hier gemeinsam gewachsen. Und das sind unter anderem halt Themen wie ja, in Teams miteinander in Austausch zu gehen, vielleicht mal eine Problemanalyse auf der einen Seite zu machen, Belastung zu skalieren und auf der anderen Seite, also auf der anderen Waage, jetzt nicht wieder aber, sondern und, also sowohl als auch, was sind eigentlich unsere Ressourcen, wann gibt es Tage oder Momente, wo mir der Job hier richtig Spaß macht, wo ich eine ganz, ganz tolle Begegnung hatte, was mir ganz viel Kraft gegeben hat und so weiter und dort gemeinsam quasi in den Austausch zu gehen und zu gucken, wie wollen wir uns weiterentwickeln. Das sind zum Beispiel so Teile meiner Aufgaben.
Ja, Work in Progress sozusagen.
Ja.
Ein typischer Arbeitsalltag besteht wahrscheinlich aus ganz vielen Gesprächen, eben mit Teams, mit einzelnen Menschen, möglicherweise auch Menschen, die Probleme miteinander haben. Wo bleibst du da am Ende des Tages? Bist du am Ende des Tages, wenn du das OKM verlässt, ausgelaugt und sagst, oh, ich gehe jetzt nur noch irgendwie aufs Sofa oder ich gehe von mir aus ins Fitnessstudio, um wieder aufzutanken. Mhm. Was machst du, damit du deine eigene persönliche Resilienz bei all den Geschichten nicht verlierst?
Reden. Wie soll es anders sein? Genau. Also vor allen Dingen schätze ich sehr, dass unter anderem jetzt unsere Stabsstelle auch gewachsen ist mit einer neuen Kollegin, sodass wir auch in Austausch miteinander gehen können, aber auch gut vernetzt sein hier im UKM, zu fragen, nachzufragen, war das so in Ordnung, hättet ihr euch was anders gewünscht, also dort einfach in Austausch zu gehen, sodass man, sodass ich möglichst am Ende des Tages mit einem guten Gefühl nach Hause ging.
Du hast ja auch mal erzählt, dass du ja auch jemand bist, der zum Beispiel so Gedankenreisen für sich entdeckt hat. Also Ach so. Das ist auch zum Beispiel sowas, wo du sagst, das ist eine, so wie wir über Achtsamkeit gesprochen haben, das ja. hast du für dich entdeckt, dass das dir helfen kann.
Genau, also absolute Atemübungen, Fantasiereisen können mich manchmal herunter regulieren quasi. Da ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man gerade so Entspannungstechniken, also wie autogenes Training, progressive Muskelrelaktion, alles eher im Trockenen mal geübt werden muss. Also wenn wir jetzt in einer Hochstressphase wären und jetzt würde ich sagen, wir machen mal ein YouTube-Video an und hören uns das an, dann werden wir vermutlich nicht die innere Ruhe dafür haben. Also es lohnt sich dort, das halt eher zu üben, um es dann auch in Stresssituationen anwenden zu können. Genau, also das heißt, ich glaube, dann quasi kann das auch helfen.
Aber das mit dem Üben ist so ein Ding, ne? Also ja. irgendwie können würde ich das ja ehrlicherweise auch gerne, so Gedankenreisen, wenn man die mal so zack abrufen könnte, wäre doch toll, ne?
Ja, wäre doch.
Ja, mir ist bewusst, ich hätte dafür vorher üben müssen und das genau ist so dieses Ding, so oh, autogenes Training und dann, es hört sich so anstrengend an. Lohnt sich das so als Tipp für draußen?
Grundsätzlich, glaube ich, lohnt sich das, Entspannungsstrategien zu machen. Auch da wieder individuell schauen, ob es mir hilft, ob es mir gut tut.
Und wie überwinde ich den inneren Schweinehund, das dann endlich auch zu tun?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, manchmal ist auch unser innerer Schweinehund, ja, kann der uns auch helfen, uns wieder zeigen, auch von wegen, ja, nee, mach jetzt nicht noch mehr, nicht noch ein To-Do mehr, sondern mit seiner Energie auch Haus zu halten. Vielleicht passt es, dann ist einfach gerade keine Energie übrig, eine neue Ressource zu etablieren, sondern man muss vielleicht erst wieder innerlich auf eine ruhigere Phase warten, wo wieder Energie auch übrig ist, zu sagen, ach komm, und jetzt überwinde ich mich doch mal dazu und melde mich vielleicht sogar in einem Kurs oder so an oder nutze eine App, die mich immer erinnert und letztendlich ist es dann auch die Eigenverantwortung natürlich ein Stück weit. Aber ich glaube, da ist auch immer wichtig, den Kontext quasi im Blick zu behalten, in dem man sich gerade befindet. Wenn man gerade wirklich ganz, also das Gefühl hat, der Akku ist fast immer leer, ist es, glaube ich, schwierig, eine neue Ressource, eine neue Entspannungstechnik auch zu üben. Dann ist die Priorität sehr wichtig, aber dann muss vielleicht woanders auch ein bisschen was abgeknüpft werden, um wieder Energie dafür auch zu haben. Ich glaube, eine Metapher wäre mir noch wichtig, auch im Rahmen hier meiner Stelle, ist auch ein Stück weit auf der einen Seite halt die individuelle Perspektive natürlich zu sehen. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, ein Flummi wäre ja sehr resilient, der hoch und runter springt, also immer direkt in den Ausgangszustand zurück. Aber wenn die Umgebung ein Sandkasten ist, dann springt der beste Flummi nicht. Also das heißt auch nicht bei sich nur zu schauen, wenn man irgendwie sehr gestresst ist, wenn man das Gefühl hat, es klappt alles nicht. Schaut auch auf die Kontextvariablen, wie ist gerade der Kontext auch oder ist es gerade auch schwierig quasi, ist es gerade ein Sandkasten, in dem man gar nicht gut springen kann und man muss vielleicht erst den Kontext auch wieder verändern, springen zu können. Ich glaube, das ist mir noch ganz wichtig, sonst sind wir ist so viel Druck bei der einzelnen Person im Thema Resilienz und das ist mir wichtig, den auch ein bisschen zu verteilen und den Blick ein bisschen weiter werden zu lassen.
Genau, wenn ich das noch sagen darf, im Vorfeld, als ich mir so Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, Resilienz ist für mich wie ein Muskel, den man trainieren kann. Man kann da also drauf gucken und daran arbeiten, aber man sollte gleichzeitig nicht den Anspruch haben, dass dieser Muskel auch wie im Fitnessstudio trainiert werden muss, bis er austrainiert ist, damit er möglichst optimal funktioniert.
Genau.
Die Takeaway News.
Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Belastung. Bei Resilienz geht es darum, diese Belastung wahrzunehmen, anzuerkennen und darauf reagieren zu können. Damit kann ein Umgang mit den Belastungen gefunden werden. Resilienz meint die psychische Widerstandskraft des Menschen, mit der er oder sie Krisen trotzt und widrige Umstände meistern kann. Resilienz ist von Geburt an, aber auch durch unterschiedlich prägende Lebensereignisse unterschiedlich, individuell ausgeprägt. Man kann sie trainieren wie ein Muskel und sie hat viel mit der eigenen Innenschau und Achtsamkeit zu tun, aber auch damit, wie ich die Welt selbst wahrnehme, in der ich lebe. Am resilientesten sind nicht die Menschen, die von sich sagen, dass sie nichts umwerfen kann,
sondern es ist eine Qualität im Sinne einer guten Resilienz zu erkennen, dass die eigenen Grenzen erreicht sind und warum man gerade an dieser Stelle nicht mehr weiter kann. Alleine die Erkenntnis kann helfen, eine Bilanz zu ziehen und anzuerkennen, was gerade gut und was vielleicht auch gerade nicht so gut läuft im Leben. So gewinnt man dann andere Perspektiven und man kann die Chance ergreifen und vielleicht gegensteuern und die Segel anders oder neu setzen.
Liebe Luisa, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns mal so ein bisschen näher gebracht hast, was Resilienz überhaupt ist. Ich glaube, am Anfang der Folge war es mir noch nicht so klar, jetzt hat es mir doch sehr geholfen, das zu verstehen. Und ich hoffe auch, allen, die uns heute zugehört haben, hat das ein bisschen geholfen und vielleicht auch das nächste Mal, wenn Sie in einer Situation sind, die vielleicht ein bisschen schwierig ist oder wo Sie sich überfordert fühlen, in sich hineinzuhören und Strategien zu überlegen, wie man sich helfen kann, beziehungsweise auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Thema hat uns natürlich auch persönlich interessiert und deswegen war das, glaube ich, ganz spannend, heute mal mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank.
Du warst ein toller Gast. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, unseren Podcast abonniert, uns auf unseren Kanälen folgt. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben. Vielleicht habt ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Alle Infos, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bis bald.
Ciao, ciao.